Ja, ich freue mich, bei Ihnen, bei euch zu sein. Gerade wurde schon gesagt, ich beschäftige mich beruflich viel mit dem Alten Testament, von da habe ich auch jetzt einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht. Es ist Anfang der Passionszeit und da habe ich gedacht, nehmen wir dieses bekannte Kapitel Jesaja 53, wo der leidende Gottesknecht beschrieben wird. Der Abschnitt fängt schon in 52,13 an. Und ich lese uns zunächst mal diesen etwas längeren Text aus Jesaja 52,13 bis 53,12. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss vor ihm auf wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen all in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und die Sünden der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Es gibt kein anderes Kapitel aus dem Alten Testament, das so häufig zitiert wird wie Jesaja 53. Gerade an ganz zentralen Stellen, wenn es darum geht, warum musste Jesus leiden und sterben, haben wir oft ein Zitat aus diesem Kapitel. Es fängt schon bei Johannes dem Täufer an, wenn er sagt, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt, beruft er sich auf Jesaja 53. Wenn der Kämmerer aus dem Morgenland das Buch Jesaja liest, dann kommt er über dieser Schriftstelle zum Glauben und zur Erkenntnis, wer Jesus ist. Jesus selbst hat sich in diesem leidenden Knecht wiedererkannt. Und die Apostel haben in dem leidenden Knecht eine Prophetie auf Jesus gesehen. Für sie war das eine wunderbare Bestätigung, dass die Erniedrigung und auch die Erhöhung des Gottesknechtes bereits so viele Jahrhunderte Jahre, 700 Jahre vorher, vorhergesagt wurde. Es gab nämlich im Judentum ein großes Rätselraten. Wer mag dieser Knecht wohl sein, den Jesaja beschreibt? Einige meinten, es sei der leidende Messias. Aber andere lehnten das ab und sagten, das ist unmöglich, dass der kommende König leiden müsse. Er sei doch der Nachkomme Davids. Und er wird Recht und Gerechtigkeit aufrichten. Da passt das Leiden nicht. Wie kann er leiden und sterben? Und so hat man gerade im Judentum, eigentlich bis heute, dieses Kapitel immer wieder auf Israel gedeutet. Vor allem seit den großen Judenverfolgungen im Mittelalter haben die Juden sich selbst in diesem leidenden Knecht wiedererkannt. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von dem Juden Berkowitz, der nach den Erfahrungen von Auschwitz Folgendes schreibt. Der leidende Gottesknecht, das ist Gottes erwähltes Volk. Das majestätische 53. Kapitel des Jesaja-Buches ist die Beschreibung der Martyriumsgeschichte Israels durch die Jahrhunderte. Gleichzeitig hat er die Methode, mit der das Christentum durch die Zeiten Israel misshandelte, überhaupt erst bewirkt, dass Jesajas Beschreibung auf Israel passte, immer tragischer, immer genauer. Was ist eine Kreuzigung angesichts eines Volkes, das durch Jahrhunderte gekreuzigt wurde? Das ist heute die traditionelle jüdische Auslegung und das sind Worte voller Bitterkeit. Aber was besagt jetzt dieser Abschnitt selbst? Werft mir da mal einen genauen Blick hinein. In der jüdischen Schriftlese wird dieses Kapitel immer ausgelassen. Wenn das Buch Jesaja fortlaufend gelesen wird, macht man einen Bogen um Jesaja 53 und liest bei 54 weiter. Aber schauen wir mal in diesen Abschnitt hinein. Wer ist eigentlich dieser Knecht Gottes? Was hat er durchgemacht? Wozu hat er gelitten? Und was bedeutet das für uns? Zunächst also mal, wer ist dieser geheimnisvolle Mann? Wie wird hier dieser besondere Knecht Gottes beschrieben? Ganz am Anfang wird betont, dass er nicht nur leiden muss, sondern dass er erhöht werden wird. Schon in dem allerersten Vers, 52,13, siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Bei alledem, was geschehen wird, soll das nämlich nicht aus dem Blickfeld geraten. Knecht Gottes ist im Alten Testament ein besonderer Ehrentitel, eine Auszeichnung für einen Diener Gottes. Mose war der Knecht des Herrn. Und dieser Knecht ist von Gott erwählt worden und er erreicht sein Ziel. Er wird Gottes Plan ausführen und Gott wird Gelingen dazu schenken. Des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Der Knecht führt Gottes Werk aus. Das Leiden geht auf Gott selbst zurück. Gott hat einen Plan damit. Und dieser Knecht ist eigentlich nur Gottes Werkzeug, sein Instrument in der Hand Gottes. Und deshalb sagt Gott Ja zu diesem Knecht und wird ihn wieder zu Ehren kommen lassen. Da steht wie eine Überschrift hier über unseren Abschnitt. Und das beschließt auch unseren Abschnitt wieder. Im letzten Vers lesen wir, darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, er soll die Starken zum Raube haben. Sein Leiden wird am Ende belohnt werden. Nach seiner tiefen Erniedrigung bis in den Tod hinein wird er den Status wieder erhalten, der ihm zusteht. Seine erhöhte Stellung. Er wird den Großen auf der Welt, den Königen wieder ebenbürtig werden und erhält den Platz, der ihm zusteht. Das muss anscheinend hier besonders herausgestellt werden am Anfang und am Ende, weil das so unglaublich klingt, was jetzt gesagt wird. Sodass Jesaja sich selbst fragt, aber wer glaubt dem, was verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Ja, wem ist denn schon klar, dass Gott hinter all dem steht? Wer kommt auf die Idee, dass Gott hier am Wirken ist? Und so gibt es hier auf das Leiden zwei unterschiedliche Reaktionen. Viele waren über ihn entsetzt. Bei vielen ruft dieses grässliche Leiden dieses Gottesknechtes nur Abscheu und Ekel hervor. Es fing ja alles so schön an. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Ja, wir gehen auf den Frühling zu, die ersten Frühlingsblumen sind da, man freut sich dran. Es gibt so einen ganz zarten Anfang, so ein kleiner zarter Trieb, der aus diesem Winterboden wieder aufkeimt. Und das Ende ist so das krasse Gegenteil. Man stößt sich an dem Äußeren, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Von einem König wurde damals besonders erwartet, dass er besonders repräsentativ war, dass er was vorstellte, dass er schön war. So war das bei Josef, so war das bei Saul, bei David, bei Absalom, bei Daniel und so weiter. Aber das Äußere dieses Gottesmannes ist völlig missformt, und zwar durch Misshandlungen, so dass er kaum noch wiederzuerkennen ist. Seine äußere Erscheinung ist so ganz anders, als man das erwartet hatte. Es passte so wenig ins Bild. Aber es gibt auch eine zweite gegenteilige Reaktion, Staunen und Ehrfurcht. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Ja, sie werden in Staunen versetzt werden. Selbst die Herrscher dieser Welt werden überrascht sein. Sie verschließen vor Staunen ihren Mund, sie haben nichts mehr zu sagen. Sie werden auf einmal ganz still, kommen zu der Erkenntnis, was Gott durch diesen Schmerzensmann ihnen sagen will. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Was hat dieser Mann der Schmerzen durchgemacht? Im Zentrum dieses Kapitels steht das Leiden. Und das wird hier mit Worten beschrieben, die ihresgleichen in der Bibel suchen. Da lesen wir zum Beispiel in Vers 2, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Die Konturen einer menschlichen Gestalt sind völlig verloren. Sein wunderbarer Anfang, von dem wir gehört haben, es keimte so etwas Neues auf. Es fand keine Entsprechung in einer glanzvollen Karriere. Dieser Spross steht bei den Menschen nicht in Ansehen. Er erscheint den Menschen hässlich und verabscheudenswert. Vers 3 sagt es noch direkter. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Ihm wird von Menschenseite nur Verachtung entgegengebracht. Niemand will etwas mit ihm zu tun haben. Und so ist er völlig vereinsamt, isoliert, voller Schmerzen und Krankheit, mit Leiden vertraut. Dieser Schmerzensmann wird von Krankheit und Leiden gequält. Die Menschen haben ihn preisgegeben und verlassen. Aber es gibt neue Freunde, so liest man hier. Leiden und Schmerzen, das sind jetzt seine Freunde in Anführungszeichen geworden. Das sind jetzt seine ständigen Begleiter. Er wird von allen erdenklichen Leiden gequält und gepeinigt. Vielleicht kennt ihr dieses Bild vom Isenheimer Altar. Das ist einer bedeutendsten Gemälde des Abendlandes überhaupt. So etwa 3 Meter breit, Teil eines Altarbildes, das man aufklappen kann. Matthias Grünewald hat das gemalt, 1516 fertiggestellt, ist also über 500 Jahre schon alt. Auftraggeber war ein Antoniterkonvent in Isenheim bei Colmar. Und dieses Konvent hat sich der Pflege von Todkranken verschrieben, von Aussätzigen. Damals gab es so eine furchtbare Seuche, da stand man hilflos gegenüber. Es war ein giftiger Getreidepilz, Mutterkorn, die Mutterkornvergiftung. Und der raffte die Menschen schadenweise dahin. Die wurden innerlich vergiftet, die Gliedmaße starben langsam ab, sehr qualvoll und schmerzhaft, bis man schließlich an Vergiftungen erstickte oder Herzversagen hatte. Und bei diesem Altarbild von Grünewald ist jedes Detail voller Symbolik. Zentral hängt Christus am Kreuz, flankiert links von der betenden Maria. Sie wird hier mit ihrer weißen Witwenkleidung dargestellt. Und man sieht, die kippt regelrecht nach hinten, sie ist fast ohnmächtig. Jesus hat hier noch Johannes zur Seite gestellt und er fängt sie auf. Dein Sohn, deine Mutter, so werden sie einander zugeordnet. Und darunter kniet mit gefalteten Händen in viel kleinerer Gestalt Maria von Magdalena mit einem Salbengefäß. Sie hatte Jesus ja vorher gesalbt und ihn im Grunde schon auf sein Sterben vorbereitet. Auch sie klagt schreiend auf. Auf der rechten Seite sehen wir dann Johannes den Täufer, der auf Christus hinweist. Nun wissen wir als kundige Bibelleser, Johannes der Täufer, der lebte doch damals gar nicht mehr. Der hatte doch Herodes angeprangert und musste sterben vorher. Aber es ist alles hier voller Symbolik. Er hat das Alte Testament, das aufgeschlagene Alte Testament in seiner Hand und weist auf Christus hin, das Lamm Gottes. Und wenn ihr euch seinen rechten Zeigefinger anseht, ist da auch etwas zu lang geraten. Da ist ihm auch nicht einfach der Pinsel ausgerutscht, sondern das hat Grünewald deutlich gemacht. Das ist sein einziger Auftrag, auf Jesus hinzuweisen. Das Lamm Gottes, das zu seinen Füßen steht und was so eine Wunde hat, man sieht das vielleicht so ein bisschen noch, und dieses Blut fließt dann in den Abendmahlskelch, der dann unter dem Lamm steht. Und die Todkranken, wenn sie dann das Abendmahl gefeiert haben, hatten das vor Augen, wussten, was Jesus für sie getan hat und hatten dann Gemeinschaft mit diesem leidenden Gottesmann, der hier in der Mitte steht, die man kaum erkennt, der hier mit verdrehten Armen nach oben ins Leere greift, wo dieser grün-gelbe Leib sich abhebt von diesem schwarzen, der über und über mit Wunden gezeichnet ist. Alles ist verdreht, überall blutige Stellen. Sein Haupt ist schon zur Seite, die Dornenkrone eingepresst. Ein Mann der Schmerzen. Aber mit diesem Leidenden konnten sie sich identifizieren, weil die selbst so aussahen, weil die selbst gezeichnet waren von dieser Krankheit, die sie ergriffen hatte. Und sie wussten, der kennt uns. Der hat für uns gelitten. Und wir haben Anteil an ihm. Durch den Glauben haben wir Verbindung mit dem Mann am Kreuz. Er versteht uns, er liebt uns. Und er hat unsere Krankheit getragen, so wie Jesaja das sagt. Und ich denke, dass Matthias Grünewald Jesaja 53 vor Augen hatte, diesen Mann der Schmerzen, als er dieses Bild gemalt hat. Ich finde das ergreifender als viele moderne Darstellungen. Und wir lesen dann eben in Vers 7, als er gemartert ward, litt er doch willig. Wie ein Lamm ist hier das Bild, wie ein Lamm, das geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer bei der Schafschur, das schon weiß, was der Scherer macht, das im Mund nicht auftut. Und das Bild spricht für sich selbst, dass bei diesen Misshandlungen, bei der Folter, bei der Gewalt kein Widerstand war. Wie das Schaf, das ganz ruhig da liegt und wartet, so hat Jesus gelitten. Das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer sagt. Im Gegensatz zu Hiob. Zu Hiob, der seinen Mund aufmachte, der klagte und der Gott sogar anklagte mit heftigen Worten. Hier bei dem Gotteslamm kein Murren, keine Widerrede, kein Widerstand, wie bei einem Schaf. Aber es blieb eben nicht beim Leiden, sondern es ging tiefer hinein bis in den Tod. Jesaja sagt, er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Das heißt, sein Ende wird, er feiert ihn plötzlich mit Gewalt. Sein Lebensfaden wird abgeschnitten. Er hat sein Leben in den Tod gegeben und ist den Übeltätern gleichgerechnet worden. Und ich denke, durch diese Auslegung jetzt soweit ist schon deutlich geworden, dass es ein Einzelner hier leidet. Das ist nicht ein ganzes Gottesvolk, das ist ein Einzelner. Und auf niemand anderes trifft es eben so zu, wie auf Jesus, der für uns gelitten hat. Und darum bei der nächsten Frage jetzt, warum eigentlich dieses Leiden? Was macht das für einen Sinn? Was ist damit beabsichtigt? Beim Leiden wird ja oft nach einer Ursache gefragt. Wir waren gerade bei Hiob, die Freunde Hiobs, die meinten auch, Hiob selbst müsste Schuld haben, er müsste schuldig sein. Und deshalb das Leiden, dass Gott ihn bestraft. Aber liegt hier so ein Fall vor, das könnte man ja meinen, dass der Knecht nur zu büßen hat. So heißt es auch hier, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Die Menschen haben ihn für jemanden gehalten, der seine verdiente Strafe erhalten hat. Dass Gott ihm zu Recht vergolten hätte. Ich denke, wir sollten uns hüten davor, Krankheit und Leiden zu schnell als Strafe Gottes zu deuten. Die gefallene Welt, unsere Welt ist einfach gezeichnet von Leiden, von Schmerzen. Aber die Wirklichkeit hier sieht ganz anders aus. Und deshalb hier das große Aber in Vers 4, jetzt geht's auch hier nicht weiter. Ah, vielen Dank. Für wahr, der große Gegensatz, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und damit ist hier ein Stellvertretungsgedanke angesprochen. Es ist eben nicht sein eigenes Leiden, für das er büßen muss, sondern er trägt ein fremdes Leiden. Ein Einzelner nimmt die Schuld, das Leiden der ganzen Gemeinschaft auf sich. Und das ist etwas ganz Neues, was Jesaja hier voraussieht. Das kannte man in Israel durch die Opfertiere. Dass am großen Versöhnungstag der Priester seine Hand aufstemmte, dass die Schuld übertragen wurde, dass ein Tier getötet wurde oder in die Wüste geschickt wurde, stellvertretend für das ganze Volk. Aber von Menschen war das unmöglich. So lesen wir Psalm 49, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben, denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon ablassen, ewiglich. Niemand kann einen anderen freikaufen von der Schuld. Wir können für niemand anderes, nicht für unseren Ehepartner, nicht für unsere Kinder, Schuld sühnen. Der Preis wäre zu hoch. Das kann kein Mensch, aber das kann das Gotteslamm. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das kann nur Jesus, weil er eben wahrer Mensch ist und weil er wahrer Gott ist. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Hier wird nochmal wieder auf die Grausamkeit der Folterung hingewiesen. Aber Jesus, er leidet eben nicht sein eigenes Leiden, er war völlig unschuldig. Er hat nie gegen ein Gebot verstoßen, er hat nie gelogen, nie etwas gestohlen, kein Unrecht getan, nicht mal etwas Sündiges gedacht. Und er geht für uns in den Tod. Um unserer Willen nimmt er das alles auf sich. Vers 6 bringt es so zum Ausdruck, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ja, hier wird die Sünde als Ich-Bezogenheit beschrieben. Jeder denkt zunächst an sich, ich, meiner, mir, mich. So sind wir am Durchdeklinieren in unserem Leben. Und dann ist es wie bei Schafen, die ohne einen Hirten oder ohne Hirtenhund einfach sich verstreuen. Aber hier auf das Lamm Gottes fällt dann die gesammelte Schuld der ganzen Welt. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Was bedeutet das für uns, sein Leiden und Sterben? Es war gerade schon angeklungen. Jesus stirbt hier stellvertretend an unserer Stelle. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es gibt also durch seinen Tod einen wunderbaren Tausch. Er erhält Strafe, wir erlangen Frieden mit Gott und mit dem Nächsten, auch mit uns selbst. Er erleidet Verletzungen, wir werden heil. Heil an Leib und Seele, für Zeit und Ewigkeit. Der Knecht wird gestraft, wir entgehen dem Gericht. Er geht bis in den Tod hinein, obwohl er unschuldig war. Und wir, die wir schuldig sind, bekommen das Leben geschenkt. Leben, das jetzt anfängt und in die Ewigkeit hineingeht. Zu Beginn der Predigt war von zwei unterschiedlichen Reaktionen auf Jesajas Botschaft die Rede. Auf diese Botschaft vom leidenden Gottesmann. Die einen ließen ihn links liegen. Sie hatten für diesen Gottesmann nichts übrig, für diesen Knecht des Herrn. Aber die anderen sind überwältigt. Sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie finden eigentlich gar nicht angemessene Worte, die den Dank dafür zum Ausdruck bringen. Ist dir bewusst, was Jesus für dich getan hat? Dass er für dich gestorben ist, weil du ein Sünder bist. Oder denkst du, es hätte vielleicht gar nicht gebraucht, es hätte einen anderen Weg gegeben. Aber es ging nur über diese Stellvertretung, nur auf diesem Weg werden wir von Sünde, von Schuld erlöst und befreit. Das Opferlamm Jesus leidet und stirbt stellvertretend, lädt alles auf sich, die Schuld der gesamten Menschheit, damit wir durch den Glauben neues Leben bekommen. Und da können wir gar nichts für tun, können wir gar nichts irgendwie machen, um das zu bekommen, wir brauchen das nur annehmen, nur Danke dafür sagen, unsere Schuld bekennen und Jesus als Herrn annehmen, Vergebung in Anspruch nehmen. Und dann wird es auch bei uns Ostern. Dann bleiben wir nicht in der Passionszeit stehen. Amen.